Sali Claudia, danke hast du für das Interview zugesehen. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Also, ja, hoi Jan, danke vielmals, dass ich hierher kommen durfte. Ich bin Claudia Schwingruber, wohne zurzeit in Rorschach. Und was ich alles mache, also das Wichtigste, das Grösste, das Anstrengendste, das Spannendste und was auch immer, ist, dass ich da so ein kleines Mönchli aufziehe. Ja. Mit meinem Mann. Und wir da, was, genau wenn man es dann mal macht, sieht man, was das überhaupt alles für krasse Sachen mit sich bringt. Dann arbeite ich dazu bei der Valida St. Gallen. Das ist ein soziales Unternehmen für Menschen mit Behinderungen. Das heisst, bei uns können Leute wohnen, intern oder auch begleitet extern. Oder Ausbildungen können sie bei uns machen oder bei uns arbeiten. Und dort ist meine eine Arbeit, dass ich Berufsfachschule leite. Das ist eine Berufsfachschule für PERA-Lernende. Das ist eine IV-Lehre.
Ich habe so einen Background.
Ah, wirklich? Yeah. Was hast du gemacht?
Insos PERA-Büroassistent. Aber wenn man dich googelt, kommt ja noch das Kompetenzzentrum.
Genau, mein Herzensprojekt, weil bei der Valida selber habe ich jetzt können, also selber bin ich ja Fachperson sexuelle Gesundheit, also nach dem Lehrdiplom, dann noch so ein bisschen andere berufliche Ausflüge, habe ich ja mich als Fachperson sexuelle Gesundheit weitergebildet und habe gemerkt, das ist mega etwas Wichtiges, mega spannend und als ich dann noch in diesem Bereich anfing zu arbeiten, habe ich gemerkt, wie dort einfach noch viel mehr Lücken und Hürden und Unwissenheit und Diskriminierung genommen sind. Und dann habe ich bei der Valida das Projekt eingegeben, um so ein Kompetenzzentrum zu eröffnen. Und das haben wir letzten August gestartet und im Oktober haben wir das öffentlich gemacht, dass es wirklich einfach um die sexuelle Gesundheit für Menschen mit Behinderungen geht. Genau, und dort sind wir jetzt dran und probieren Leute zu holen, weil es ist kostenpflichtig, das ist für viele Hürden. Weil wir haben ja alle in den Kantonen eigentlich Beratungsstellen. Für Familienplanung heisst das meistens, wo eigentlich alle sollten Zugang und das Recht haben. Aber das ist nicht immer gewährleistet. Genau, und ich finde es super spannend. Es ist aber schwierig, an das Zielpublikum zu kommen, weil so eine grosse,
warum?
Weil so eine grosse Abhängigkeit da oben ist.
Ah, okay, vom eigenen Biotop.
Vielleicht, also meinst du jetzt durch die Mischung von dieser
Nein, ich denke so Familie, Umfeld oder so.
Auch, oder wir wollen ja auch mehr sogar soziale Unternehmen als ein bisschen Pflicht nehmen, wo Leute begleiten und betreuen.
Ui.
Dass die, wir bieten zum Beispiel so Beratungshalbtage an, wo wir würden regelmässig vor Ort hergehen, dass sie können das nutzen für Workshops und Beratungen. Hm. Aber ich höre überall von betroffenen Menschen, von Fachpersonen, es braucht es mega, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Hilfe. Aber
bis es konkret wird.
Bis es konkret wird und halt auch noch etwas kostet. Obwohl, es ist wahrscheinlich teurer, nichts zu machen. Es geht über in die Gesundheit, in die Prävention.
Ja, das ist ja auch so, oder? Wenn man es jetzt auf Bildung anschaut, natürlich kostet inklusive Bildung momentan mehr, weil es einfach vergessen gegangen ist, über Jahrzehnte brachgelegen ist und man jetzt eigentlich ein paralleles oder ein System, das inklusiv gestaltet, das gar nicht inklusiv angedenkt worden ist und das braucht immer mehr Geld.
Mhm.
Aber irgendwann kommt es eben allen zu gut, aber an dem muss man zuerst investieren, genau, und Geld anlegen. Und solange man sich eben zwei Systeme immer noch leisten will, weil man es immer noch mit den Schwierigkeiten verbindet und nicht mit den Möglichkeiten. Und zwei Systeme mag sich einfach ein kleines Land nicht leisten. Und ich wäre einfach, dass man es zu einem System würde machen und das zusammenlegen. Aber das würde zu weit führen, um das auszuführen. Aber es kostet alles im Aufbau mal Geld, aber nachher hilft es eben allen.
Mhm.
Und ist kostenneutraler oder günstiger. Mhm.
Gell, die Frage ist auch, wird das immer müssen, die Personen finanzieren oder sollte es irgendwann schon mal einen Auftrag von der in die Stadt übergehen oder in die Schweiz, wie auch immer. Wir haben da viele Ideen, Aber momentan sind wir einfach wirklich dran, die Angebote an die Leute zu bringen. Und es hat ganz schöne Begegnungen und ganz schöne Aufträge. Und es gibt ganz viele, die da interessiert sind und die Unterstützung nützen. Aber, nein, nicht aber. Wir müssen jetzt einfach auch noch dem Zeit geben und schauen, dass die Valida so lange das mag tragen. Weil es ist doch ein finanzieller Punkt.
Ja, irgendwo müssen wir gleich auch Geld verdienen für den Lebensunterhalt.
Genau. Und die Valida ist jetzt noch die das mehrheitlich zahlt. Und ja. Weil es nicht kostendeckend ist. Und ja. Dort müssen wir halt immer hinschauen, weil die Frage ist auch immer, ist es denn wirklich ein Bedürfnis oder ist das einfach nur ein Hirnfurz, das ja. Braucht?
Das sind immer so Fragen. Und vor allem, und dann geht man mit Resultat und dann sieht man das Resultat und dann, das merke ich im Thema Behinderung sehr, und das mache ich euch auch keinen Vorwurf, so sind wir einfach als leistungsorientierte Gesellschaft getrieben. Aber was dann halt vergessen geht, jetzt nicht in eurem Beispiel, aber sonst auch, dass man halt das Potenzial über Jahrzehnte einfach nicht beachtet hat und sich das wie so zurückgezogen hat und jetzt auch nicht mehr so frisch, fröhlich auf neue Angebote losgeht, weil es vielleicht der Sache nicht traut. Und dann halt wirklich auch nicht gerade hinter den Ofen oder hinter dem Führer kommen, nur weil das Angebot jetzt in der Landschaft draussen steht. Also da sage ich immer, wir müssen Geduld haben und sukzessive aufbauen.
Mhm.
Nur weil man etwas Inklusives gestaltet, heisst nicht gerade, dass uns Menschen mit Behinderung das Angebot und die Türen
einrennen. Mhm. Schlussendlich bin ich sehr positiv überrascht, dass wir eigentlich ausschließlich positives Feedback haben. Und das ist auch, also mal, ich finde es eigentlich selbstverständlich, aber es ist zum Teil nicht in der Realität Nein. so. Und darum hoffe ich eben weiterhin, dass es Bestand haben kann.
Aber wenn man jetzt dir ein bisschen in die Augen geschaut hat, also du machst ja alles immer mit Herzblut, das hört man auch daraus raus, aber warum ist das Thema sexuelle Gesundheit, fängt dann auch an, die Augen an zu glänzeln und es ist so immer mit einem Schmunzeln von Wohlwollenden da bei dir. Warum elektrisiert dich das Thema so stark?
Schlussendlich weiss ich es ja nicht. Ich weiss einfach, dass vielleicht, wenn man ganz zu weit zurückspult, habe ich viele Stellvertretungen gehabt als Lehrperson. Und ich weiss noch, ich habe immer gemeint, es war ein anderes der Punkt, wo das gemacht hat. Aber ich weiss auch noch, als ich eine Klasse hatte, die sehr wild war, sagen wir es mal so, und sie hat mir viel amigs die Klasse gegeben, weil das irgendwie geklappt hat. Gut.
Weil es eben auch noch ein bisschen so ihre Kerben reinhaut.
Vielleicht. Und dann haben die immer ein paar von diesen Jugendlichen, es sind eher Kinder noch, es war glaube ich die dritte Primarstufe oder vierte. Und dann haben die immer Wörter rausgerührt, wo ich so gemerkt habe, sie wissen gar nicht, was es bedeutet.
Okay.
Und habe dann auch gefragt, was hast du gesagt und weißt du, was es bedeutet? Und dann so altersgerecht probiert Sachen zu erklären, was sie da sagen. Und dann habe ich halt haben sie auch noch Fragen scheuch, bis ich gemerkt habe, sie haben ganz, ganz viele Fragen über den Körper, über Beziehung, über alles Mögliche. Und dann habe ich dort einen Briefkasten gemacht, wo sie immer Fragen abtun konnten. Und dann haben wir immer am Mittwoch eine Stunde, schlussendlich war es glaube ich, jeden Mittwoch zwei Stunden, gewesen, wo man einfach Fragen beantwortet hat. Und ich finde, Fragen nur beantworten ist immer gefährlich. Ich habe immer mehr probiert, das in ein Setting reinzunehmen.
In einen Diskurs, oder?
Genau. Und dass die Klasse ist total ruhig geworden in diesen Wochen, wo man einfach das Thema aufgenommen hat. Und das war schon eindrücklich gewesen. Und dann habe ich irgendwie vor 10, 15 Jahren, ich kann sehr gerne Doc filmen, also meine Schwester und ihre Mann arbeiten ja in diesem Bereich und vielleicht bin ich wegen dem so reingerutscht. Und eben von dieser Zeit habe ich mal einen Doc gesehen über Japan oder China, ich weiss nicht mehr, über welchen grossen Ort, wo das Thema Sexualität war. Wo man so sagt, sie haben ein Penisfestival und haben Manga-Pornos und haben alles Mögliche.
Ja, Mangas sind aber Japan.
Ist es nur Japan? Ich habe gedacht, es ist irgendwie noch...
Nein, Japan ist
Manga. Ist das Penisfestival zu Japan?
Das könnte ich mir noch vorstellen.
Also sagen wir Japan. Aber wie die Leute keine Ahnung haben von Sexualität. Oder wie,
das ist so.
Genau.
Und auch Beziehungen. Oder auch ja. So daten und so. Das ist ja ganz weird.
Genau. Und dann habe ich so gemerkt, das ist aber auch bei uns so. Irgendwie, es ist überall, auf allen Werbungen, überall ist so Sexualität irgendwo im Anzeichen dabei, aber wir reden
ja, es ist alles irgendwo sexualisiert, vor allem in der Werbung, aber ein guter Diskurs über Bedürfnisse oder über Grenzen oder über machbar oder über das lustvolle Diskutieren an einem Stammtisch über Sexualität, also wenn es ins Witzige oder ins Defamierende geht, das schon, aber konstruktiv oder über Ängste oder über Versagensängste oder über Menopause. Also, das, also doch, in Frauengruppen passiert das eher, aber gesellschaftlich weniger.
Wiederum, mehr habe ich aber auch gemerkt, als ich angefangen habe, darüber zu reden, hat, egal in welchem Geschlecht, sind alle dabei. Und ich habe dort mal herumschauen, was kann man machen in diesem Bereich. Und dann bin ich auf die CAS bei der HSLU gekommen, von der sexuellen Gesundheit, und habe mich dort angemeldet. Und wenn man dort mal so ein CAS besucht, dann bist du so drin. Also gell, ich habe zum Teil nicht mal aufs WC getraut, weil ich dachte, ich verpasse etwas Spannendes. Und der Kuchen, den es dort gegeben hat mit diesen Leuten, wo du plötzlich so offen über die Themen anfängst zu reden, das ist einfach, das hat mich auch gepackt. Bis jetzt. Und auch jetzt in der Arbeit, ich bin im Vorstand vom FASEG, vom Fachverband Sexuelle Gesundheit. Das, jedes Mal, wenn wir Sitzung haben oder eine Mitgliederversammlung, das ist so eine unterstützende Art von Arbeit, wenn man ja die Leute aufklären will. Und es sind ja gute Sachen.
Ja, ich habe ab und zu mit Limita Kontakt. Also nur sporadisch, aber dort werde ich auch ab und zu mal gefragt. Weil wenn man ganz tief in meine Anfänge geht, habe ich viel über Sexualität und Behinderung. Bin ich eigentlich der gewesen, der viel über das referiert hat oder auch über das schon Interviews gegeben. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verlagert, mehr politisch, mehr aktivistisch. Aber das war das erste Thema gewesen, wo ich eigentlich gross in der Gesellschaft referiert habe.
Hat gerade ein Doppelthema, Tabu, wo auf den Tisch kommt.
Was? Also Behinderung und
Sexualität? Und noch Sexualität.
Ja, vor allem, wenn du beides miteinander kombinierst, dann wird es ganz interessant, weil dann kommt es in die Gesellschaft so das arme, behinderte Wesen und der böse Sex. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Und so, und dann aber dann gleich so auch zu merken, dass ich als weisse Cis-Dude mit einer Körperbehinderung noch in dem schmalen Sektor von Angebot am meisten Angebot irgendwie kann nehmen, hat mich dann schon auch sehr angefasst. Also, dass ich eigentlich wie so im Kleinen auch der Privilegierte bin, wieder jetzt, wenn du eine Frau bist mit Behinderung, jetzt schon viel, viel weniger. Oder bei der Homosexualität hat es jetzt in den letzten paar Jahren die queere Szene gegeben, wo dann halt viel drin gegangen ist, aber ich habe einfach gemerkt, dass klassische, ob jetzt Berührerinnen oder Sexarbeiterinnen, ist mehr für den weissen Cis-Dude mit einer Körperbehinderung meistens Spastiker ausgeleitet als etwas anderes.
Und es wird vielleicht auch gar nicht überlegt, was braucht eine weiblich sozialisierte Person. Ja. Braucht jetzt die Berührer? Braucht jetzt die einen Sexarbeiter? Oder braucht die vielleicht
also ganz schon etwas? Auch.
Ja, aber es gibt
im
schon.
Im Schnitt ist es einfach. Also das Angebot ist auch schon begrenzt.
Ja.
Also jetzt in der Gesellschaft raus. Aber für uns gibt es gleich noch, ich als Hetero-Dude, am meisten Angebot in dem Spektrum.
Aber man kann wie das nicht nehmen und nachher auf eine Klientin übersetzen, weil es braucht so andere, oder eben das, wie das Geschlecht schon sehr auf einem Spektrum ist, braucht es auch, sind auch Bedürfnisse auf dem Spektrum.
Und noch ganz krass habe ich gefunden, wenn man sich das weiter überlegt, aber vielleicht wirst du mit dem auch konfrontiert, ist die Doppeldiskriminierung von weiblich gelesenen Menschen mit Behinderung und Sexualität und dann die Diskussion über Schwangerschaft. Mhm.
Ich finde das ein sehr, sehr ein spannendes, aber auch ein Thema, wo man sehr feinfühlig muss sein. Und auch, ich muss mir auch immer bewusst sein, ich bin in keiner Hinsicht betroffen. Ich kann auch immer aus einer Fachperspektive reden, weil einerseits hat jeder Mensch in diesem Land das Recht, Kinder haben, so viel wie sie wollen, wenn sie wollen, oder kinderfrei sein, wenn sie das wollen. Und da gibt es aber einzelne Fälle, wo wie klar ist, wenn die Person ein Kind will, braucht die Familie dazu für die Unterstützung, weil die Schweiz ist ganz schlecht aufgestellt, um den zu unterstützen. Und dass es der so ein bisschen berechtigt ist, dass die Familien dürfen nicht entscheiden, gleich nicht, aber muss gleich auch in den Prozess mit einbezogen werden, muss auch immer da sein. Und ich merke viel, wenn wir Eltern mit ins Boot holen, auch bei Fällen, wo wir denken, könnte schwierig werden, zum Teil wegen kulturellen Gründen oder wie auch immer, muss man halt wirklich an mich schauen, wie macht man es am besten, dass man merkt, wir wollen zusammenarbeiten und nicht gegen sie.
Ja, und wenn man es jetzt wieder auf die Ebene von der Gesellschaft zieht, finde ich die Vorstellung interessant oder auch sehr bezeichnend, wenn eine Frau, die Fußgängerin ist, sagt, ich will kein Kind. Kommt Gesellschaft mehrheitlich, Freundeskreis, gesellschaftlich anerkennen. Ja, überleg dir das, weißt die biologische Uhr. Und es wär ja schön. Und so ein kleines Wesen und Leben schenken und so. Die muss sich wirklich rechtfertigen. Mhm. Warum nicht?
Mhm.
Wenn jetzt aber eine Frau, eine weiblich gelesene Person mit Uterus sagt im Rollstuhl, ich will das Kind.
Genau das Gleiche wieder einfach.
Andersrum.
Andersrum.
Ja, dann kommt in die Gesellschaft und sagt, hast du das übernommen? Mhm. Und wer zahlt denn das? Mhm. Und so. Also das ist so bezeichnend, wie eine Gesellschaft funktioniert, dass ich manchmal schon denke, wir sind eigentlich vom Potenzial her so prädestiniert, gescheite Menschen zu sein oder Wesen zu sein. Aber wir bringen sie auf die Kette, weil das Rückenmark irgendwie gleich noch Kontrolle über den Denkapparat übernimmt.
Weißt du, also wenn du das Beispiel bringst, kommt mir immer das Beispiel in. Ich weiss nicht mehr, welche Frau das gesagt hat. Sie hat bewusst kinderfrei sein und hat sich unterbinden und für unter 30 oder unter 50, ich glaube sogar unter 50, nein, ich weiß nicht, ab welchem Alter das man darf, aber sicher nicht zu früh, wo ich glaube, ein Mensch mit einer Samenleiter glaubt, das recht früh, das weiß ich aber nicht. Jedenfalls hat sie ein psychiatrisches Gutachten gebraucht und dann hat sie, wie gesagt, also wenn das psychiatrische Gutachten sagt, ich bin fähig, darüber zu urteilen, dass ich kinderfrei leben will. Also wenn das sagt, ich bin so, dann darf ich kinderfrei sein. Wenn es heisst, ich bin eine Psychopathin und ganz katastrophal mit, ich weiß ja nicht, was einfach das Gegenteil, wenn es sagt, das geht nicht, dann kann ich Kind haben.
Wenn man sich das weiter überlegt, ja.
Das ist ja auch sehr erschreckend.
Und dann komme ich natürlich als Hobby Historiker, der auch noch ein bisschen Schübe bekommt, wenn man dann sich überlegt, wie denn die geistigen Psychiatrien Euthanasie unterstützt haben bei Frauen, die vielleicht ein Burnout hatten und dann einfach als stumpfsinnig oder so angeschaut werden, oder Frauen mit Behinderung, und dann hat man sie einfach ohne Abklärung einfach denken, sie tut doch komisch. Und dann tut man einfach vom Mann provisorisch unterbinden. Dann kommen wir halt schon Hautausschläge immer noch über.
Ja. Und es geht auch jetzt noch, es ist zwar verboten, an Menschen Operationen durchzuführen, die sie nicht wollen oder können sagen, wenn sie nicht medizinisch
da
sind. Aber es gibt immer Ausnahmen. Da ist plötzlich eine externe ein externer Grund, warum man es machen muss. Das Gleiche, also es fährt schon an, es ist schon etwas Grosses, ein Kind zu beschneiden, ob jetzt die Vorhaut weg muss oder nicht, schon dort, das kann ein kleines Kind auch nicht entscheiden. Es fährt dort schon bei Eingriff.
Und wenn man es einfach geschichtlich anschaut, es ist noch nicht so weit weg, wo das einfach tagesgesehen war. Und ich sage nicht, dass es immer noch praktiziert wird, aber das Gedanke gut. Es schwebt gleich noch wie eine Wolke überall durch, dass man die Haltung hat, abklären und den Marathon zu machen. Das nehme ich sicher auch wieder auch einen grossen Teil immer bei dir in der Diskussion auch einen grossen Teil rein. Auch über Partnerschaft, Schwangerschaft, Familiengründung mit Behinderung.
Oder? Welcher Teil meinst du jetzt
also ein grosses Thema? Also allgemein, Partnerschaft, Kinderwunsch, schwanger werden, ist sicher ein...
Hey, der grösste Teil ist eigentlich ganz am Anfang bei der Partnerschaft.
Okay.
Wie findet man jemanden, wie spricht man jemanden an? Und dort merke ich aber auch zum Teil, muss ich auch immer aufpassen, wenn ich zum Beispiel einen jungen Mann, den ich schon lange begleitet, auf dem Spektrum, der ganz viel Unterstützung braucht, wenn er mal jemanden trifft, sagt er eigentlich nach 5 Minuten, ich liebe dich. Und will eigentlich gerade zusammen sein.
Und vielleicht hat noch irgendwie heiratet.
Ja, alles Mögliche will er damals. Und am Anfang, als ich ihn begleitet habe, haben wir so angeschaut, wie läuft das Kennenlernen ab? Ja. Was kann man sagen, was tun? Und plötzlich habe ich gedacht, vielleicht stimmt das ja gar nicht. Vielleicht ist die andere Person, die er trifft, genau gleich schnell. Weil ich merke auch viel, wir haben ganz viele Bälle. Bam, sind sie zusammen.
Und dann?
Und vielleicht sind sie nachher für immer zusammen. Und vielleicht sind sie auch nach einer Woche nicht mehr zusammen. Und es ist eine ganz andere Art, wie sie leben. Darum finde ich auch Peer-Beratung ganz wichtig. Das haben wir jetzt im Projekt, also im Projekt, ich habe vor 3-4 Jahren, als ich die Fachstelle intern gestartet habe, habe ich wie gemerkt, es nützen sehr viele männlich gelesene Personen Beratung. Und ich möchte ein bisschen mehr Frauen reinholen und habe so ein Frauen-Kaffee gestartet, wo einfach Frauen können käfeln. Und ich habe einfach so ein bisschen Sachen vorbereitet. Wenn sie etwas hören wollen, dürfen sie in die Ecke auch noch schauen und hören, wo ich über das Thema Menstruation, glaube ich, gesehen habe. Und es war eine super lustige, coole Stunde. Und dann ist das offene Ohr, das bei uns in der Valida geht, wo man Anträge stellen kann, was man auch will. Dann sind sie auf mich zugekommen und haben gesagt, es haben sich ganz viele Leute gemeldet, die auch kommen wollen, die aber jetzt nicht in die Ausschreibung Frau oder männlich gelesene Personen dürfen kommen. Und ich habe gemerkt, es ist eigentlich eh blöd, das Amix zu trennen. Und so ist das Körperkaffee entstanden. Und es geht immer so darum, eben, sie können käfeln, können essen, trinken und die wollen, dürfen noch für Themen zuhören. Und das können eigentlich immer alle über hören. Und dann habe ich jetzt auch angefangen, dass ich das nicht mehr leite, sondern zwei Betroffene, ein Mann und eine Frau. Und wir treffen uns vorher, dann Themen auswählen, ich das sehr viel vorbereiten und ihnen dann geben. Und sie machen das ganz anders nachher, in einem ganz anderen Tempo als ich, mit anderen Aussagen und die Leute lieben es. Weil es ist einfach, sie wissen, von was sie reden und verstehen dann viel besser. Wegen dem ist es immer mehr, so Sachen so ein bisschen vorbereiten braucht es mich schon, aber den übergeben. Und da sind für Leute, wenn es nicht gut ankommt oder natürlich Erinnerungen aufkommen, weil sexualisierte Gewalt ist ein riesen Thema, auch nebst der Partner.
Ja, und vor allem, wenn man dann noch schaut, wie viele Menschen mit Behinderung und auch weiblich gelesene Menschen mit Behinderung sexueller Gewalt ausgeliefert sind. Oder wenn man da Statistiken anschaut und dann noch die Dunkelziffern sich erahnen, dann jetzt sind wir ganz anders.
Das finde ich das, warum es mich umso mehr stärkt, drin zu bleiben. Weil ich glaube, die Schweiz hat keine Zahlen. Es sind, glaube ich, von Deutschland, die sagen, ich weiß nicht mehr, ob es darüber gleich Mittag war, die gesagt hat, dass...
Mal, es hat mal einen Antrag gegeben. Warte, jetzt habe ich auch mal ein Interview gegeben.
Vom EBGB, vom Eidgenössischen Büro für Gleichstellung?
Ja, und Ständerätin aus Solothurn.
Aber muss man es entweder noch schicken, aber ich habe das Gefühl, dort haben sie auch die deutschen Zahlen genommen.
Und okay, das weisst du aber.
Das sind 20% der weiblich gelesenen Personen erleben sexualisierte
Franziska
Gewalt.
Franziska Roth hat einmal
Postulat Roth. Und 7% der männlich gelesenen Personen erleben Gewalt. Und Menschen mit Behinderungen ist der Faktor mal 2 oder 3. Und der, wie du gesagt hast, noch die schwarzen, also die Dunkelziffern, stell dir vor, wo das hergeht. Also, eben, es ist wie klar, dass die meisten Personen erleben irgendeine Form von sexualisierter Gewalt regelmässig oder einmalig. Und das ist natürlich erschreckend. Und wenn wir nur auf Prävention gehen, bringt das nichts, wenn wir ja irgendwo vorher noch anfangen. Und das fängt bei Rollenbildern an, bei wie wir reden, allem Möglichen.
Das würde jetzt eben gerade ein anderes Thema überleiten. Und ich habe die Workshops ein bisschen angeschaut, wo du und dein Kompetenzzentrum anbieten.
Man einfach mal müssen etwas schreiben, genau, ist dir etwas aufgefallen?
Nein, ich wollte das vertiefen mit dir.
Okay.
Wo du auch Fachpersonen, aber auch Menschen mit Behinderung anbietest, Nähe und Distanz. Mhm. Das ist ja das Oberthema, vor allem in der Pubertät, vor allem mit PraktikantInnen oder auch mit Angestellten aus Institutionen. Und ich sehe den Punkt, wo man es thematisieren muss, aber ich verstehe manchmal nicht, mit dem Schlagwort alles einfach zu beerdigen.
Mhm.
Also weißt du, einfach heisst Nähe und Distanz und nachher dürfen wir gar nichts mehr oder irgendwie auch nicht zutrauen, dass die zwei Personen sich selber Nähe und Distanz ausmachen können. Und vor allem, was ich aber auch wollte sagen, wenn man Nähe und Distanz stiefmütterlich und sehr aktiv, passiv braucht, also einfach als Schlagwort, ist das auch ein Nährboden für sexuelle Übergriffe, weil man gar nicht experimentieren kann oder einmal ins Kraut rausschiessen und nachher irgendwie in die freie Wirtschaft oder in die Gesellschaft rausgehen und man gar nicht weiss, wo kann ich Grenzen einfordern oder Grenzen setzen oder wo ist mein Verhalten vielleicht grenzüberschreitend, wenn das schon in die Institution unterbunden wird, dass ich mit meinem Physiotherapeut oder mit der Praktikantin mal ein Bierchen trinken
darf.
Also weißt du?
Ja. Es ist natürlich ein riesen Begriff, nähe Distanz.
Ja, aber
und es hilft, wir haben gemerkt, es hilft in vielen Fachpersonen auch, wie das ein bisschen dort rein zu tun.
Eben, das Verstecken
genau.
Unter dem Oberbegriff, den wir aktiv brauchen,
aber
passiv ausgearbeitet. Sondern es wird einfach mit dem Vorschlaghammer alles zementiert und nachher Zeit lang.
Was verstehst du denn darunter? Jetzt meinst du mit dem Vorschlaghammer? Also was meinst du jetzt, wenn es heisst, nähe Distanz? Wie definierst du das?
Früher. Ich habe mich immer verliebt in Praktikantinnen und in der Pubertät ist es dann ein bisschen geworden. Aber wenn ich wollte, mit jemandem ein Getränk trinken, hat es einfach geheissen, ich muss schauen, Nähe und Distanz. Und dann hat man das nicht mehr diskutieren, sondern es ist dann einfach mit dem Vorschlag alles und meistens dann auch so, nur bei gewissen glaube ich es nicht, ja, weißt du, Nähe und Distanz, ich würde ja schon, aber ich darf nicht.
Aha, ja, so. Ist eher die Distanz immer angeschaut worden.
Immer.
Nähe ist ja auch dort, gell? Und wir haben das viel drin, weil wir müssen viel auch bei uns selber, wie bewusst sein, für viele von uns, also für viele von diesen Menschen, die bei uns im Betrieb arbeiten, ist das der einzige Ort, wo sie Menschen begegnen.
Ja, auch immer. Genau. Also früher bin ich immer nur von einem Gefangenentransport abgeholt worden auf einem Planet.
Genau.
Und nachher wieder heimgefahren, wo ich keinen persönlichen Kontakt hatte.
Und dort ist jetzt zum Beispiel eine Veränderung, die aber die Valida schon lange macht und ganz viel machen die auch mit.
Ich sehe langsam, aber es kommt dann immer noch. Und vor allem, was ich auch merke, wenn sich Institutionen wirklich mit dem Begriff Nähe und Distanz aktiv auseinandersetzen, dass dann gleich noch etwas ein bisschen dahinter steht. Aber viele Institutionen brauchen das einfach als Überbegriff. Mhm. Du gesagt, das ist ein Schublad und da kommt einfach alle soziale Interaktionen rein.
Und ich finde es eben so spannend, wenn jemand eben dann sagt, weißt, ich darf nicht wegen Nähe und Distanz, aber erstens vergisst man, die Nähe kommt auch vor.
Ja.
Und das andere ist, auch ich habe früher nicht gewusst, wie kann man mit was umgehen, was ist richtig, was ist falsch. Und die Schweiz hat ja vor 2 Jahren das Flaggensystem in die Deutschschweiz geholt. Ich weiss nicht, hast du das auch gelesen bei den Angeboten? Das steht nämlich auch drin.
Ja, doch.
Und das ist mega spannend. Das haben sie in Belgien entwickelt. Ja. Und das ist, glaube ich, von IPPF, also International Planned Parenthood Federation, finanziert in Belgien über Sensoa. Und eben vor zwei oder drei Jahren bin ich mit jemandem von Sexueller Gesundheit Schweiz auf Belgien, mit Annelie Steiner. Und wir haben das Video erlernt und in die Deutschschweiz gehalten. Und hier eine Begleitgruppe gestartet. Und nur Fachpersonen Sexuelle Gesundheit könnte das jetzt schulen. Und es ist auch sehr hilfreich. Und wir hören es jetzt auch von den Fachpersonen, die wir schulen. Weil es hat so ganz klar Punkte, die erreicht sein müssen. Und wenn wir die eben mit reinhalten in eine Beratung, wenn mir jemand kommt und sagt, hey, bei uns haben sich gerade zwei den Penis im Badzimmer gezeigt. Wir haben das jetzt verboten, oder was auch immer. Oder was sollen wir machen? Jetzt ist es eben nicht mehr. Früher hat es geheißen, wir haben es verboten, das tun wir nicht. Und heute wissen zu viel, das ist eine schlechte Reaktion.
Also,
genau.
Für revolutionäre Menschen sind Verbotsmöglichkeiten, die zu untermandern, eigentlich wie so eine gewesen.
Ja, gell? Aber du hast dich wahrscheinlich auch können schützen gleich noch. Weil wir haben ganz viele...
Die können das denn
nicht. Die können das nicht und dann passieren Sachen in dunklen Ecken, wo du nicht kannst helfen kannst. Sie trauen da nicht Hilfe holen.
Eben, ist ja verboten.
Genau. Und in diesem System kannst du eben wirklich so durchgehen und mal so die einen Punkte wie sagen, gut, ist ein Konsens da gesehen. Ja. So viel wie wir sehen, wenn man es einfach sachlich anschaut. Ja, ist aber auch... ist es auch freiwillig gesehen. Weil Konsens bedeutet nicht freiwillig. Nein. Konsens bedeutet ja einfach, ich sage ja, dass du das machen darfst mit mir. Ja. Aber es muss nicht sein, dass ich das will. Ja. Sondern ich mache es, weil du vielleicht mächtiger bist als ich. Irgendwo. Oder weil ich das Gefühl habe, eine richtige Frau oder ein richtiger Mann muss das machen. Ja. Das finde ich immer ein mega spannender Punkt. Und ich finde es cool, wird das auseinandergenommen. Und nachher hat es noch mehr Kriterien, wo man anschaut. Und dann merkt man plötzlich, aha, es ist eigentlich alles okay gewesen, bis auf den Kontext. Der Ort ist nicht der richtige. In einem WC, wo die Leute einfach reinlaufen können, ist nicht der richtige Ort. Und nachher kann man das in der Betreuung und in der Begleitung von der Personen, von der Fachpersonen, mega aufnehmen und sagen, hey, es ist ganz normal, dass du das Bedürfnis hast. Und es ist mega cool, dass du jemanden gefunden hast, der das auch will. Dann kannst du ganz viele positive Sachen zuerst mal sagen. Und aber nachher sagen, aber schau, der Ort, geh das nächste Mal einfach zwischendurch weiter in die Kabine und ihr könnt abschliessen. Das gehören zum Teil die Arbeitsplätze immer noch nicht gerne. Aber dann sind alle Sachen eingehalten. Und dann muss aber der Betrieb auch noch weiter schauen, wenn die Arbeitszeit vorbei ist, wo können sie diese Sachen weiter ausleben. Und auch, was du ganz Wichtiges vorhin gesagt hast, auch bei der Sexualität, dann wir auch mal Fehler machen.
Ja.
Und es soll mal in die Hose gehen.
Und das... Weißt du, wie viele Herzen sind bei mir gebrochen worden, weil Praktikantin sind? Und eigentlich liebt sich nicht. Aber, ja, ich habe einen Abend zwei brüllt und dann ist die Welt weitergegangen. Aber wenn man es einfach unterbindet und sagt, das kann gar nicht passieren, weiss ich, habe ich kein Rüstzeug, wie mit diesen Gefühlen umgehen oder so. Und was hat man auch ist bei der Nähe und Distanz, wenn ich pflegerisch auf einer Wohngruppe bin oder so, muss ich ja dann auch einfach, also jetzt ist es nicht mehr so, jetzt kann man wie auch mehr sagen, aber auch manchmal mit Betreuerinnen zu Schlag kommen, wo ich jetzt auch nicht will, aber wenn ich mit jemandem gehe, hätte ich immer noch die Wahlfreiheit, ja oder nein zu sagen, ich bin dann manchmal der, wo der einfach muss, wie die Abenddienst hat. Und das ist dann manchmal auch ungerecht.
Und das Wichtigste ist schon nur, dass das im Fachpersonal bewusst ist. Und dann vielleicht auch mal, gell, wenn's, wo haben wir es auch mal gehabt, wo wir gesagt haben, auch windelfrei. Ein Ort, wo... wie ist es jetzt auch gesehen? Es ist wie gesehen, wo jemand gesagt hat, es ist mega wichtig, dass die Pflege passiert oder die Windel muss dran sein. Und bis man dann mal hergeschaut hat, warum?
Yeah.
Und einfach so merken, stimmt, es ist einfach immer so gemacht worden. Ja. Und wenn jetzt die Person vielleicht mal windelfrei sein kann und dann bisselt es mal irgendwo durch oder was, aber sie hat mal ein Gefühl von ihrem Körper bekommen. Ja. Oder sie duscht jetzt halt mal eine Woche, zwei nicht. Natürlich muss es medizinisch auch vertreiben, das geht natürlich nicht. Aber wir haben auch jemanden mal gehabt, der immer Grenzen überschritten hat von anderen, zu nahe kommen. Man hat immer das probiert mit dem Armabstand. Ausser natürlich bei nahen Kollegen aber das die, oder Kolleginnen. Wenn die Person schon nur beim Reden viel zu nahe kommt und mit sonstigen Themen hat es gehabt, bis wir dann so ein Gespräch mal herausgefunden haben, dass daheim, und ich will nicht gegen alle daheim reden, weil Eltern und Bezugspersonen machen eine wahnsinnig krasse Arbeit, ist aber herausgekommen, dass bei dieser Person zum Teil immer der Intimbereich rasiert wird, weil es einfach einfacher ist. Und die Person hat das aber nicht wollen, die hat das noch nie wollen. Wie merke ich, wenn immer schon an einem Ort ständig meine Grenzen überschritten wird? Muss
ich kompensieren? Also.
Ja, also entweder kompensieren oder warum sollte jetzt das zu nahe sein bei jemandem? Ich länge sie ja nicht mal an.
Ja, und bei mir wird die Grenze so überschritten.
Genau.
Ja. Hey, ich sehe jetzt, warum das deine Augen Grenzen sind. Also, weil es wirklich auch ein spannendes Feld ist, wenn man es so anschaut. Ich habe einfach auch müssen gemerkt, und darum mache ich jetzt weniger in diesem Bereich, weil es ist dann auch gesellschaftlich manchmal eine Art, wo ihr entstanden,
genau.
Mit der Frage, weil man gewusst hat, die andere Auskunft. Wie ist denn das und so, wie so etwas Exotisches. Und da habe ich mir so gemerkt, erstens mal, ich mache es dann immer so, ich sage, ich kommentiere alles oder sage alles, aber nur mit dem Versprechen, dass ich das Gleiche auch das frage.
Ah, genau, ja.
Und dann merke ich dann schon, dann ist nicht mehr der Voyeurismus da. Und so, und darum habe ich dann auch gesagt, habe ich dann auch oft abgeschlossen mit dem, dass ich sage, wenn ich gefragt werde, ja, es kann ein Bedürfnis von einem Menschen sein, weil es ein Grundbedürfnis ist und das muss man akzeptieren und mehr kann man im 1:1 anschauen, aber ich nehme nicht mehr so den aktiven Aktivismus in sexueller Gesundheit ein.
Ich finde auch, es ist ja ein Unterschied, als Fachperson darüber zu reden, die redet man darüber. Aber wenn du persönlich hast...
Hat es immer noch eine persönliche Note drin.
Und du hast jetzt noch etwas gesagt, und ich letztes Mal eine spannende Diskussion gehabt wegen Grundbedürfnis. Wo ich mich auch frage, ist Sexualität ein Grundbedürfnis? Es gibt Menschen, wo... Also Sexualität ist natürlich ein riesiger Bereich. Aber so, was wir so würden rein tun, gibt es auch Menschen, die das nicht wollen. Und sterben wird man nicht, wenn man es... Also vielleicht wird die Menschheit aussterben, wenn jetzt alle so wären.
Ja, und vor allem... Eben, dann mache ich jetzt auch mich persönlich ein bisschen Blut. Es ist natürlich dann schon manchmal auch ein bisschen schwierig, wenn man immer von Grundbedürfnissen redet. Aber irgendwie mein Grundbedürfnis noch einen Faktor braucht, um überhaupt... das dürfen ausleben. Also, nur weil es ein Grundbedürfnis ist, heisst das nicht, dass ich einfach ein Anrecht habe auf das und dann aber mit dem Grundbedürfnis muss es ja normalisieren, was ich auch verstehe. Aber weil du eben das ja nicht kannst haben oder auch weil das vielleicht mit einem Aussenkomponenten musst verbinden, kannst du dann auch tief in eine Sinneskrise gehen, bin ich denn nicht normal, bin ich denn nicht liebenswert, es geht nur mit dem Aussenfaktor, dann, also, ich verstehe, von wo das man kommt, von dem Grundbedürfnis, aber das kann auch wahnsinnigen Stress auslösen.
Ja, und auch jetzt, wie du gesagt hast, bin ich es denn nicht wert, liegt es an mir, das schaffe ich viel mit Menschen, wo Mühe haben zu verstehen oder zum Teil merken, dass wenn etwas Gegenüber nicht will, nicht will mit einem reden.
In erster Linie, aber sie hat natürlich gleich die Freiheit, das halt öffnen zu werden.
Genau, und dort ist ein grosser Teil, ich habe so mit Bildern oder mit Abläufen um mal zu zeigen, was bedeutet denn ein Nein alles? Und ein Nein kann unglaublich viel bedeuten mit ich bin gerade gestresst und will jetzt eigentlich nicht mit jemandem reden. Ich bin vergeben und habe irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt merke, du stehst auf mich und ich rede mit dir. Ich bin schüch, ich habe gerade Angst, weil ich eine schlechte Erfahrung habe. Ist gleich was. Und immer wieder sagen, es bedeutet aber nicht, dass du scheiße bist. Und das muss ich immer wieder abholen. Und ich merke, wie vielen Leuten auch die Augen leuchten, wenn sie das so ein bisschen merken. Und
Ja, und vor allem, was ich merke, ist, früher, also vor allem ich jetzt jung, habe gedacht, das liegt an meiner Behinderung, die Ablehnung. Und habe dann angefangen, wirklich auf zu spinnen. So.
Was aber, ist der Spinnen?
Also weißt du, so, also, ich habe jetzt nicht gestalkt oder so, aber ich konnte wirklich mich an dem aufhängen und habe nicht Selbstschmerzen gemacht. Aber es ist gegangen mit mir. Aber wenn ich so merke, wenn meine Kolleginnen, die Fußgängerinnen sind, mir erzählen, was sie erleben, wenn sie sagen Nein zu Leuten im Ausgang oder auch bei Freunden, wie die Krise schieben und dann auch, also die Abgewiesenen, denke ich, warum redet man denn nicht über das mal, wie es ist, abgewiesen zu sein, macht lieber mal so eine Selbsthilfegruppe, bitte nachher Frauen gestochen und fast erpressen und sättige Quatsch. Und ich denke, wir müssen viel mehr offen über Ängste diskutieren.
Ja, das ist so, gell, auch ein Nein allgemein. Das habe ich auch nicht schön gefunden. Also wie viele Absagen und Abfuhren haben wir alle gehabt. Und es ist absolut verletzend. Und einerseits hat es eine Berechtigung, dürfen verletzt sein, aber andersrum, von wo kommt die krasse Verletzung an? Ist das unsere Leistungsgesellschaft, wo eine Abweisung ist gleich ein Misserfolg und wir sind nur Fehler getrieben und allem Möglichen?
Ja, und da sage ich, da hat viel, viel die Werbung.
Ja.
Oder
Filme.
Oder Social Media.
Ja,
weil das habe ich gesagt, ich habe nie Probleme mit meiner Behinderung als Kind. Ah. Sondern ich habe immer Probleme mit meiner Behinderung, mit dem Rollenverständnis Ende 90er, Anfang 2000er, wo die Werbung mir suggeriert hat, alles das, was erstrebenswert ist, bin ich nicht. Und dann fängst du an, dich einfach selber zu entwerten und auch eine gewisse ableistische Haltung gegen dich selber anfangen. Zu entwickeln.
Was für eine Haltung? Was ist
ableistisch.
Das? Ableistisch,
ja. Gegen dich selber.
Ja.
Und das kann dann ganz, das kann dich dann auch wahnsinnig pushen, aber es kann dann auch sehr, 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 sehr anstrengend werden.
Aber eben, so Werbung und was auch immer, ist alles auf dir, gehe ich eben viel zurück wieder auf das Rollen, auf die Rollenbilder, wo ja so beschützt werden, auch weltweit, die unglaublich beschützt werden.
Und jetzt gerade wieder extrem pusht wird. Wollen wir ja eigentlich jetzt durch das ganze Queer und Non-Binär eigentlich ein Werkzeug hätten, das befreit anzuschauen. Wir wüssten es eigentlich auch. Und die Gegenseite ist aber so stark, dass man wirklich wieder jemanden an eine wichtige Posten gewählt hat, um zu sagen, es gibt nur zwei Geschlechter.
Gell, wir haben ja vorhin schon davon gehabt, wie sie die sexuelle Gesundheit international ja immer gespürt wird. Wie du auch gesagt hast, auch in den Inklusionsthemen. Ich glaube, das heisst der Gag-Effekt.
Ja.
Wie alle Gelder weltweit gestrichen werden, alles Erreichte wieder stagniert, wenn nicht sogar rückgängig gemacht wird. Und ich glaube, der ist einfach mega wichtig, die Verbindung zu behalten von den Leuten, die kämpfen.
Und nicht der Kontakt und der Dialog
untereinander und nicht anfangen, das hat Tamara Funicello und Anna Rosenwasser letzten Freitag in der feministischen Sessionsrückblick mega gut gesagt und wieder erinnert. Auch wenn man meint, Ressourcen werden knapp und sie werden zum Teil knapp gemacht, vielleicht jetzt auch künstlich, zum anfangen, irgendwie Streit zu schüren untereinander und zu sagen, was, jetzt kommen sie in der Inklusion Gelder rüber, aber in der sexuellen Gesundheit nicht. Wieso? Nein, es muss ein Miteinander geben und nicht Kultur gegen Kunst ausspielen und all die
Themen. Das meint sie ja, also die das befürchten.
Genau.
Dass sich die intern anfangen, Streit anzüchten.
Genau.
Darum ist deine Arbeit so wichtig, Claudia.
Gell, wär sie? Ich finde es eben auch.
Wir sind jetzt Mitte Januar. Was steht da so im 25. bei dir?
Du, etwas ganz Wichtiges. Also einerseits habe ich die interne Fachstelle, wo läuft. Und da kommen ständig Leute. Und das finde ich super. Und das geht weiter so, wo wir probieren auch mehr zu schauen, wie kann man den Peer-Teil jetzt mit dem noch grösser machen. Ja. Es gibt ja dort auch wunderbare Ausbildungen von Mensch zuerst. Ja. Dort ist es aber immer noch wo und das Gelder wieder, wie zahlt man das? Und andersrum ist zuerst mal, dass das Kompetenzzentrum überlebt. Weil eben, wie gesagt, wenn das Bedürfnis da ist, aber niemand kommt, dann müssen wir im Sommer sagen, spätestens ja, wir müssen es noch überdenken.
Wo kann man Mitglied werden oder euch unterstützen?
Mitglied werden kann man nicht, aber das müssen wir vielleicht so einen Verein machen irgendeinmal. Also es ist unter valida.ch, steht Inklusionskompetenz.
Verlinkt.
Genau, super. Und dort mal nachschauen und überlegen, hey, schaffe ich an einem Ort, wo das gebraucht werden könnte? Weil meistens ja. Und viele sagen, wir regeln das schon irgendwie und überlegen, wie wird das bei uns geregelt. Und besonders die, die sagen, bei uns ist es nicht so ein Thema. Mal, es ist eins. Und alle Angebote, die wir jetzt auch dort aufgeschrieben haben, sind nicht in Stein gemeißelt. Dass man wie weiss, wir sind auch offen, wenn man merkt, hey, es braucht etwas anderes oder was es braucht. Und egal, wo man arbeitet, daran denken, man hat einen Auftrag in dem auch.
Ja.
Und dieser Auftrag wird ganz förmig hintergeschoben.
Es wird alles verlinkt und ich glaube, es ist nicht das letzte Gespräch, das wir miteinander führen. Aber wie jetzt jede Gästin oder Gast, dürfen Sie mir auch noch ein, zwei Fragen stellen.
Aha. Also. Hast du gesehen, so schlecht habe ich mich vorbereitet.
Ich habe dann... Du hast mir so erzählt, wie du meine Podcasts hörst.
Du hast mich eben zusammengeschaut. Ich habe aber schon gehört und ist das jedes Mal am Schluss vorgekommen?
Der ist einfach bis zum Schluss.
Bin ich zu schnell, wie wir alle überlegen? Nein.
Doppelte Geschwindigkeit. Ja, ja, ja.
Nein, das mache ich einfach nicht. Das, ich wüsste nicht mal, wo der Knopf dazu wäre.
Ich kann dir nicht sagen.
Nein, das finde ich schlimm. Nein, mich nimmt es mega Wunder. Ich habe nämlich schon gehört, du hast mindestens eine Schwester. Und du hast auch vorhin gesagt, deine Behinderung hätte ich nie, hast du nie so wahrgenommen als Kind? Oder so extrem?
Also ich sage, wahrgenommen ist sie schon. Also ich habe schon immer gemerkt, die Welt ist nicht für mich gemacht.
Ja.
Das habe ich immer gewusst. Ich habe jetzt auch nicht gross, dass ich mich hinterfrage, weil als kleiner Knopf hat Mutter noch einiges ermöglicht. Nachher mit der Pubertät und ich bin sehr ein kompetitiver Mensch und ich wollte auch etwas erreichen. Und also ich bin eigentlich sehr ein leistungsorientierter Mensch und habe dann aber auch gemerkt, dass ich vielleicht gesellschaftlich wirklich in eine Randgruppe reingedrückt werde und halt als männlich gelesene Person. Jetzt habe ich mir natürlich auch Fragen gestellt, wie Geld verdienen, Familie gründen und Settings und das und dieses und jenes. Und dort hat es dann mehr angefangen, der ableistische Raubbau an mir selber, wo ich erst jetzt mit bald 35 mit einem Coach oder Psychologe auch aufarbeiten und die Denkmuster auch mal anfangen hinterfragen, die mich auch so gepusht haben, dass ich eben aus dem geschützten Rahmen rausgehe. Aber wie viele Ressourcen auch da verbrannt werden, die vielleicht anders mehr genützt werden. Darum habe ich jetzt auch mich angemeldet für persönliche Assistenz, wo früher niemals denkbar war, weil ich ja nicht Schwäche in dem Sinn zugeben oder Hilfe annehmen, weil ich ja möglichst selbstständig sein wollte. Mhm. Und das habe ich jetzt so die letzten zwei Jahre viel, viel aufgearbeitet.
Dann wäre meine Frage, was wünschst du dir denn von mir jetzt zum Beispiel als Fußgängerin mit niedersichtbarer Behinderung? Wie begegnet man dir?
Du wirst es gut machen.
Ich glaube auch nicht immer. Ich will, glaube ich, tausend.
Das ich eben schon mal, aber du bist es dir bewusst.
Ja.
Viele sind sich das ja nicht einmal bewusst und denken, das ist richtig. Mhm. Also weißt du, schon nur der Aspekt schon mal sich jetzt hinterfragen und sagen, es ist vielleicht nicht alles richtig, aber ich bin lernfähig, zuzuhören. Mhm. Das ist schon mal richtig. Und ich wünschte mir einfach, dass die Klarheit um ist bei diesen Menschen, dass sie in Konstrukt leben.
Mhm.
Und die Konstrukte dürfen auch mal hinterfragt werden. Und ein gelebtes Leben ist ein inklusives Leben. Und nur weil es Jahr und Tage bis in eine Institution so gewachsen ist, aber auch gesellschaftlich, wenn gesellschaftliche Normen so stark verteidigt werden, möchte ich mal schauen, warum werden sie so stark verteidigt oder nicht einmal hinterfragt, weil dort, wenn man sie hinterfragen und vielleicht neu aufgleisen, liegt auch wieder das Potenzial an Ressourcen, die jetzt einfach in etwas hineingehen, wo vielleicht einfach die Hälfte verbrannt wird, weil man gar nicht als Potenzial ankommt. Und das wünsche ich mir von einer Gesellschaft.
Da, aber die gerade die weiterführende Frage, weil wir haben es vorhin schon gehabt, jetzt, du hast eine PRA gemacht und die sind, also eigentlich sollte ja jeder Beruf auch eine PRA-Stufe haben. Wiederum, wie inklusiv ist, kann sie dann umgesetzt werden, ist ja die andere Frage. Aber was würdest du dir von der Ausbildung in der Schweiz, wie auch von der Berufswelt in der Schweiz wünschen? Wenn ich jetzt eine Arbeitgeberin wäre oder eine Schulleiterin von einer Berufsfachschule, Es sieht total selbstnützig, stelle ich Fragen.
Ich sehe. Arbeit macht natürlich ganz ein anderes Feld auf. Also, ich wünschte mir, dass man wirklich auch Arbeit hinterfragt. Also, muss denn jeder wirklich immer am Arbeitsplatz jeden Tag 9 Stunden sitzen? Oder gibt es da auch hybride Massnahmen wie Homeoffice, digitale Möglichkeiten? Weil was man bei Menschen mit Behinderung oft nicht sieht, ist der Aufwand, bis sie zum Arbeiten kommen. Weil Arbeiten ist das eine, aber das andere ist auch, die Welt aus ist nicht für uns gemacht. Also wenn ich schon muss am Morgen 2 Stunden vorher aufstehen und nachher mich noch durch den ÖV kämpfen, starte ich vielleicht einen Job, wo ich die Ausbildung und alles hatte, vielleicht mit 85% von der gleichen Arbeitskollegen, der nicht so viele Hürden hat, weil er halt ignorierter auf die Welt gekommen ist, vielleicht bei 95. Und da gibt es irgendwann einen Kippmoment und dann heisst es, der Mensch mit Behinderung bringt das nicht auf die Reihe. Aber dass der immer mit einem Defizit von 10% an den Start geht, ist logisch, dass der nicht die gleiche Leistungsfähigkeit hat. Ich würde mir manchmal wünschen, man hat auch dort nicht so starre Bilder, sondern schaut auf das Potenzial. Nicht einfach, es ist immer schon so gewesen. Und bei Institutionen habe ich einfach manchmal so das Gefühl, es passiert ja jetzt etwas, was ich nicht grundsätzlich schlecht finde. Vom Grundgedanken her sind da die Arbeitsverleih. Also, dass die Institution jemanden kann an einen Coop oder an eine Post oder so verleihen, finde ich alles gut. So im Konstrukt. Ich habe einfach ein Problem, wenn es dann irgendwann nicht zu einem Commitment kommt, sie
fix
übernehmen, aus den Dings raus. Wir haben Angst, wir brauchen den Backup von geschultem Personal. Weil da wird auch eine Gesellschaft vielleicht ein bisschen angelogen, sage ich. Weil wenn ich dann natürlich das Konstrukt hinterfragen, heisst es auch in der Gesellschaft, was hast du am Rolf? Gefällt das im Coop zu arbeiten? Und der Coop macht ja so viel. Sag ich, aber wer zahlt am Rolf den Lohn? Und das interessiert aber die Gesellschaft nicht.
Musst du sagen, sie zahlen
es. Ja, aber, nein, aber es ist dann so, dass sie sagen, es ist auch wieder so eine halbgare Lösung, ich sage, zum Schnuppern oder mal ein halbes Jahr kann man das schon machen. Aber irgendwann muss ein Commitment kommen.
Das heisst, es müsste wie ein klarer Vertrag
auch geben. Und die Angst, die vorgefertigt wird, haben sie ja bei anderen Arbeitnehmern ja auch nicht. Mhm. Und ja, auch mal ein Mensch mit Behinderung darf gekündigt werden. Mhm. Aber die Schutzhaltung kann dann eben zur Ausnutzung und auch zu billige Arbeitskräfte führen, muss ich einfach sagen, das muss man sich einfach in dieser Thematik auch bewusst werden.
Wie findest du das in Deutschland? Die hätten ja eigentlich jede Firma über 100 oder 500 angestellt. Ich weiss gar nicht, wie haben den Auftrag oder müssen Menschen mit Behinderungen Jobs geben, gewissen Anteil. Aber ganz viel umgeht das mit dieser Busse, die man zahlen kann. Ich glaube, du kannst bei den Steuern absetzen.
Ja, eins von den letzten Böhmermann.
Genau, das ist super. Wer das noch nicht gelassen hat, muss das unbedingt hören. Aber
in der Schweiz, und da bin ich auch gespannt, ich bin immer im Austausch mit einer Firma, die das gleiche Modell anbietet in der Schweiz. Mhm. Was wollte ich sagen bei der ganzen Inklusionsthematik ist, ich will manchmal nicht immer die Betroffenheit, wenn man etwas aufdeckt, sondern ich will den Willen, Taten und nicht immer sagen, ja, also ich sehe schon, man muss mehr machen, aber nicht ich.
Mhm. Das ist übrigens in der Frauensession, die ich teilnehmen durfte, ist so spannend gewesen. Dort haben wir ja ganz viele Unterlagen bekommen zum Vorlesen. Wir haben ja nicht nur getanzt und gefeiert, wie sie in den Medien vorkommen, sondern wir haben sehr viel Gratisarbeit mit Sachen lesen, Petitionen schreiben gemacht. Und ich habe es so spannend gefunden, wie besonders über die sexuelle Gesundheit und Sexualpädagogik, haben wir schon ganz viel Auswertung über die Schweiz, wo drinnen steht, irgendwie diese Faktoren ist der Schweiz bekannt, nun gilt es zu handeln. Ich glaube, wir sind sehr gut mit Berichten schreiben, mit über Sachen urteilen, aber zu handeln,
ja,
sind wir sehr schlecht.
Und vor allem die Betroffenheit will ich nicht mehr hören im Jahr 25. Mhm. Und nachher aber dann gleich merken, wenn man sie aber adressiert, ist die Betroffenheit wieder oft zu Wut und zu, ja, ich kann es auch nicht lösen. Also weil die Betroffenheit wird dann schnell zu verrückt, wo ich dann denke, ich will beide Emotionen nicht, sondern ich will etwas Lustvolles und auch das Anerkennen vom momentanen Status quo, dass es vielleicht nicht mehr so weitergeht und lösungsorientiert arbeiten. Und wenn sich die reiche Schweiz immer noch einen Fachkräftemangel kann leisten, ohne dass man das Potenzial ich sage nicht alle 1,8 Millionen, aber der grosse Teil von den 1,8 Millionen Menschen immer noch nicht in den Arbeitsmarkt muss inkludieren, aber jetzt schon jammern wegen Arbeitskräftemangel, dann gibt es bei mir einfach Fragezeichen.
Ich habe noch zwei Fragen. Sorry, hast du noch wirklich
sagen? Nein.
Sie sind ein bisschen miteinander. Findest du so ein Kompetenzzentrum, wie wir jetzt aufgebaut haben, braucht es? Und wenn ja, was wünschst du dir von so einem?
Ich finde, Wissen irgendwo abholen oder so Zentralisierung nicht schlecht. Ich wünschte mir einfach, dass es weitere kleine Kompetenzzentren würde geben und so eine Vernetzung würde stattfinden. Nicht, dass es dann zentralistisch wird, weil eben der Föderalismus ist manchmal sehr speziell, aber Zentralismus kann dann eben auch wieder Scheuklappen machen, weil wir sind ja ein Kompetenzzentrum. Darum denke ich, aber da habe ich bei dir nicht grosse Angst, aber ich wünschte mir einfach, dass es ermutigt, vielleicht selber etwas zu machen und so franchise-mässig etwas kreieren.
Ich weiß, hast du es vielleicht gelesen, weil wir haben es ja gesagt, nationales Kompetenzzentrum. Und natürlich, weil es in der Ostschweiz ist, steht dann jetzt am nächsten rum. Aber wir wollen jetzt eben genau mit dem Hintergrund, das soll nicht in St. Gallen, das soll nicht bei der Valida bleiben, sondern das soll wachsen und das soll Oh, ich habe jetzt schon Kontakt mit einzelnen FreelancerInnen. Das
wünscht ich mir allgemein, oder, dass man das Rad nicht immer neu erfindet.
Genau.
Weil ich weiss auch, dein Date und so. Ein Wissen auf der Straße, jetzt muss man sich einfach verbinden. Und aus dem Rad, das ihr geschlagen habt, kann man vielleicht schneller ein zweites Rad machen, wieder immer wieder selber Konzept schreiben und wieder Ressourcen finden. Obwohl es ja schon klar ist. Darum mehr Strahlkraft, darum bist du ja auch da. Und einfach auch ermutigen, dass es dann in der Zentralschweiz so etwas gibt. Oder in der Westschweiz oder im Tessin oder so. So. Also mehr Brückenbauelemente wie zentralistisch wir sind, obwohl das habe ich bei dir nicht so Angst. Sonst würde ich es sagen.
Okay, abgemacht. Gut, du meldest dich, wenn du merkst, es geht in die falsche Richtung.
Hey Claudia, ich danke dir recht herzlich.
Danke dir vielmals, Jan.